Guten Morgen miteinander. Stimmt das, dass der Stefan Kim vor zwei Wochen da war und der Sigi Nüsch vor einer Woche?
Ja, also Sigi stimmt, aber der Stefan
Kim war nicht. Auf jeden Fall, der Sigi Nüsch war auch schon vor Freitag. Jetzt hört die Serie auf. Jetzt habe ich gesehen, kommt dann der Ralf Etter predigen. Freut mich, dass er schon so weit ist. Das ist ganz gut, genial. Ich fange mit einem Zitat an. Und das heißt folgendermaßen: Ich habe keine Angst vor dem Altern, ich will es nur vermeiden. Der das gesagt hat, das ist der Aubrey de Grey. Mit ihm ist vor einiger Zeit ein längeres Interview gekommen in der Zeitung. Sehr interessant, eine ganze Doppelseite. Der Aubrey de Grey, das ist ein Wissenschaftler, der das Altwerden erforscht. Das heisst, er möchte herausfinden, wie man vermeiden kann, dass der Mensch altert. Er sagt, dass die Chance etwa 50-50 stünden, dass ihm und seinem Team in den nächsten 20 Jahren der grosse Durchbruch gelinge, dass sie bis dann herausfinden, wie man den Menschen jung behalten kann. Und wenn es gelinge, dass man den Menschen so ungefähr im Alter von 30 erhalten könne, dann könne so ein Mensch ohne weiteres 1000 Jahre alt werden. Das klingt ein bisschen nach Science Fiction, oder? Ich könnte mir sogar denken, dass da etwas dran ist, dass das Ganze sogar noch könnte gelingen oder hätte können gelingen, wenn da nicht ein Gott wäre, wo sagt, er sei der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem, was auf dieser Erde ist. Und der König David, er schreibt im Psalm 139, Vers 16, Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das heißt schon während der Schwangerschaft. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wenn es so ist, dass Gott jeden Tag von unserem Leben in ein Buch eingeschrieben hat, noch bevor wir auf die Welt gekommen sind, dann hat das eine Bedeutung. Dann bedeutet das doch, dass Gott einen festen Plan mit unserem Leben hat. Und dass er für unser Leben auch eine optimale Länge festgelegt hat. Eine Lebensspanne, wo man einfach gut daran tun, wenn wir uns an die halten, wenn wir Wert darauf legen, im Plan von Gott vorwärts zu kommen und durchs Leben zu kommen. Wir kommen später noch mal auf das Thema zurück. Aber zuerst gehen wir jetzt eben zu dem König, der nach meiner Meinung zu lang gelebt hat. Es ist der König Hiskia und die ganze Geschichte, eben die, wie der Max schon angedeutet hat, kann man nachlesen im zweiten Buch von der Könige, Kapitel 18 bis 20 oder 2. Chronik, 29 bis 32. Und es lohnt sich, das nachzulesen. Es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Über den König Hiskia steht jetzt zum Beispiel im 2. König, Kapitel 18, der ersten 3 Vers folgendes. Im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David, also sein Vorfahre als König, ist der Vater König David gewesen. Und jetzt im Vers 5 steht noch ein ganz spezielles Kompliment. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm, nicht wahr, noch vor ihm gewesen ist. Nach dem Vers hat es also kein anderer König von Juda mit dem Hiskia können aufnehmen. Der Hiskia ist einfach grossartig war, der beste König, den das Land Juda überhaupt hatte. Und da lohnt es sich, ein bisschen genau anzuschauen, was denn das Besondere überhaupt ausgemacht hat. Der König Hiskia hat das ganze Land Juda vom Götzendienst befreit. Er hat alle Höhenheiligtümer, alle Tempel für fremde Götter hat er im Land zerstören lassen. Er hat den Tempel von Jerusalem wieder herstellen lassen, wo sein eigener Vater in einen Götzentempel umbauen lassen hat. Hiskia hat dafür gesorgt, dass das Volk Juda umgekehrt ist und wieder der lebendige Gott im Tempel zu Jerusalem angebetet hat. Das alles tönt viel einfacher, als in Wirklichkeit war. Als junger König hat er sich nämlich gegen all die müssen durchsetzen, die vom lebendigen Gott abgefallen sind und fremde Götter verehrt haben. Und dabei ist er garantiert auf grossen Widerstand gestoßen. Und trotzdem heftigen Widerstand ist ihm gelungen, sich durchzusetzen. Er war es auch, der das Passafest wieder eingeführt hat. Das Passafest war das wichtigste Fest für Israel und das auch aus der Sicht von Gott. Das Passafest ist nämlich in den vergangenen 400 Jahren gar nie mehr gefeiert worden. Nur noch in der Zeit von Samuel, wo der König David noch gelebt hat, da ist das gefeiert worden, nachher ist es einfach vergessen gegangen. Man kann sagen, der Hiskia war der König, der das Volk Juda wieder zurück zum lebendigen Gott geführt hat. Und jetzt, wenn man weiss, aus was für einer Familie der Hiskia gekommen ist, kann man sich nur wundern, dass aus ihm ein so ein vorbildlicher König geworden ist. Der Hiskia hat nämlich schweres durchgemacht in seiner ganzen Jugend. Sein Vater ist, wie das im Text steht, der König Ahas gewesen. Einer der schlimmsten Könige, den Juda je hatte. Sein Vater hat nicht an Gott geglaubt. Er hat den Tempel zu Jerusalem in einen Götzentempel umbauen lassen, ganz nach dem Vorbild vom assyrischen Götzentempel zu Damaskus. Der Ahas hat sein Volk zum Abfall vom lebendigen Gott verführt. Er hat sogar, man muss sich das vorstellen, er hat sogar einen von seinen Söhnen, also einen Bruder, oder mindestens ein Halbbruder vom Hiskia, der Götter geopfert. Ein anderer Bruder vom Hiskia ist im Krieg umgekommen. Überhaupt hat während der ganzen Regierungszeit von König Ahas fast meistens Krieg geherrscht. Auch Jerusalem ist zeitweise belagert worden. Und zum Verhindern, dass er mit seinem ganzen Reich vernichtet wird, hat der König Ahas, der Vater vom Hiskia, sich am assyrischen König unterordnen. Er war kein eigenständiger König mehr. Er hat mit seinem Land Juda, dem König von Assyrien, Steuern zahlen. Gott hat das so zugelassen, weil der Ahas gar nicht an ihn geglaubt hat und darum eben auch nichts von ihm erwartet hat. Der Hiskia hat also schwere Zeiten durchgemacht, bis sein Vater gestorben ist und er dann als ein 25-jähriger junger Mann selber König geworden ist. Und da wäre es jetzt doch sehr interessant zu wissen, warum nach so einem abscheulichen König, wie das der Vater, der König Ahas, war, ein gläubiger und vorbildlicher König wie der Hiskia auf den Thron von Juda gekommen ist. Wie ist so etwas möglich? Darüber finden wir nichts in der Bibel. Man müsste gerade spekulieren, ob seine Mutter oder Großmutter vielleicht gläubig war. Oder ob ein gläubiger Priester sich um den Hiskia gekümmert hat und einen positiven Einfluss gehabt auf ihn. Man wüsste es einfach nicht. Aber schlussendlich ist es allein am Eingreifen von Gott zu verdanken, dass der Hiskia nicht in den Fußstapfen von seinem Vater weitergemacht hat, sondern so ein vorbildlicher, positiver König von Juda geworden ist. Ja, es ist eigentlich nichts anderes als Gnade von Gott, dass der Hiskia gläubig geworden ist. Gnade von Gott, das tönt so fromm, das ist einfach ein unverdientes Geschenk von Gott. Das ist Gnade. Und jetzt wir müssen uns überlegen, wie ist denn das bei uns? Wenn jemand an Gott und Jesus Christus glaubt, wer ist denn da dafür verantwortlich? Ob jetzt jemand aus einem gläubigen Elternhaus kommt oder einfach aus Verhältnis, wo gar niemand an Gott geglaubt hat, es hat immer mit dem direkten Eingreifen von Gott zu tun. Kein Mensch kommt einfach so zufälligerweise zum Glauben. Keiner kann behaupten, dass er sich selber zu verdanken hätte, wenn er an Jesus glauben kann. Niemand findet zum Glauben, weil er jetzt halt ein besonders guter und frommer Mensch ist. Niemand wird zu einem Kind von Gott, weil er besonders gute Taten vollbracht hat. Wenn einer Person aufgeht, dass Jesus Christus der Sohn von Gott und der Erlöser ist, dann verdankt er das immer der Initiative von Gott selber. Es ist ein Geschenk von Gott, das wirklich niemand verdient hat. Es ist eben Gnade, wie die Bibel sagt. Am meisten fällt es mir einmal auf bei einer Klassenzusammenkunft. Nur wenige von meinen ehemaligen Mitschülern sind gläubig geworden. Obwohl es darunter so viele nette und freundliche Personen hat, die jetzt wirklich ein gutes und positives und anständiges Leben führen. Und ich frage mich immer wieder, warum gerade ich? Warum bin ausgerechnet ich unter denen, die an Jesus glauben können? Weil es Gott so beschlossen hat und in mein Leben eingegriffen hat. Ich habe keine andere Erklärung. Ich kenne keinen anderen Grund. Es ist wirklich einfach Gnade. Und das erfüllt mich mit einer unendlichen Dankbarkeit. Das Passafest ist das Fest, wo die Israeliten dankbar zurückgeschaut haben, wie Gott sie aus der Sklaverei von Ägypten befreit hat. Und das Osterfest, das wir ja zum gleichen Zeitpunkt feiern, das Osterfest lässt uns daran denken, was Jesus Christus für uns tun hat, um uns von unseren Sünden gegenüber Gott zu befreien. Wie er mit seinem Leiden am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir Menschen verdient hätten. Wie er mit seinem Leiden die Strafe auf sich genommen hat, dass wir den Frieden mit Gott geschenkt bekommen. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr mir aufgeht, was Jesus für mich tun hat, desto dankbarer werde ich. Dank dem Eingreifen von Jesus weiss ich bombensicher, dass meine Zukunft auf alle Zeiten gesichert ist. Ich muss es mir vorstellen. Und ich weiss, dass die Zukunft einmal bei Gott im Himmel stattfindet. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Mir wird immer bewusster, was die Gnade von Gott für eine Bedeutung hat in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass das Erkennen von dieser Gnade von Gott, eben von dem, was er für uns tun hat, dass das der Schlüssel ist zu einem vertieften Zusammenleben mit Gott. Wenn wir uns nach Gott sehnen, nach einem sinnerfüllten Leben unter der Wirkung vom Heiligen Geist, wenn wir uns nach einer Begegnung mit Jesus sehnen, dann gibt es dazu aus meiner Sicht nur einen Weg. Wir müssen von dieser Gnade von Gott, von dem, was er für uns tun hat, ganz neu ergriffen werden. Und unter anderem hilft uns da auch das Abendmahl. Über das Brot und den Traubensaft heisst es im 1. Korinther Kapitel 11, in den Vers 24 und 25b, das ist ein Text, wo wir fast bei jedem Abendmahl wieder zu hören bekommen. Über das Brot heisst es da: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und über den Wein heißt es: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl, wo wir intensiv darüber nachdenken sollen, was Jesus für uns tun hat. Was es ihn gekostet hat, dass wir überhaupt eine Chance bekommen auf das ewige Leben. Jetzt ist es doch so, dass wir ja nicht jeden Sonntag können Abendmahl feiern, schon gar nicht jeden Tag. Aber was wir können machen, wir können jeden Tag darüber nachdenken, was mit uns Grosses passiert ist, wenn wir ein Kind von Gott dürfen sein. Und vor allem, man muss sich mal überlegen, wo würde ich stehen? Und wo würde ich die Ewigkeit verbringen, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre? Wer sich darüber jeden Tag Gedanken macht, der wird dankbarer und dankbarer. Und diese Dankbarkeit, die behaltet uns in der Nähe von Jesus. Jetzt gehen wir wieder zurück zum König Hiskia. Der Hiskia selber, der hat eben auch so eine nähe und vertraute Beziehung zu Gott gehabt. Im 2. König 18, 6 und 7 steht darüber: Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Also der Hiskia, der hat sich schön nach Gebot von Gott gehalten, hat wirklich Nähe zu Gott gesucht, ist ganz vertraut mit Gott. Und daraus heraus sind auch militärische Erfolge gekommen. Wie wir gehört haben, war ja sein Vater in der Abhängigkeit vom assyrischen König geraten. Und darum hat der Hiskia auch noch, oder nein, der Vater von ihm, hat jedes Jahr am assyrischen König Steuern zahlen, in Form von Gold und von Silber. Und da hat das ganze Volk darunter gelitten. Und aus dieser Abhängigkeit hat sich der Hiskia befreien, sobald er selber König geworden ist. Er hat sich voll auf Gott verlassen und Gott hat es geschenkt, dass Juda wieder ein eigenständiges Königreich geworden ist. Auch das Volk der Philister, die das Land bedrängt haben, hat er zurückdrängen und hat so sein Gebiet sogar noch erweitern. Und so hat der Hiskia ein paar ruhige und sehr erfolgreiche Regierungsjahre gehabt. Dann aber hat Assyrien einen neuen König bekommen, den Sanherib. Und der Sanherib, das war ganz ein aggressiver König, der die ganze Region im Nahen Osten erobert hat. Niemand konnte ihm und seinem Kriegsheer widerstehen. Der Sanherib ist auch auf Juda gekommen, hat alle befestigten Städte besetzt und ist dann Richtung Jerusalem gezogen und hat die Stadt belagert. Und zwar für eine lange Zeit. Er hat versucht, die Stadt auszuhungern und hat die Bewohner von Jerusalem und ihren Gott so richtig verspottet. Der Sanherib hat am Hiskia sogar einen Brief geschrieben, wo er am Hiskia und am Volk offen droht hat und den lebenden Gott verhöhnt hat. Und wie hat der Hiskia in dieser brenzligen Situation reagiert? Er hat den Brief genommen, ist in den Tempel gegangen und hat den Brief von Gott ausbreitet. Darüber lesen wir im Kapitel 19, 14 bis 16 folgendes. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israel, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre, tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte des Sanheribs, der hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Das Vorgehen vom Hiskia zeigt, dass ihm sonnenklar war, dass ihn in dieser Situation nur Gott kann von dem mächtigen assyrischen König retten, dass es keine andere Lösung gibt. Er hat sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt und hat ihn um Hilfe gebeten. Und Gott hat übernatürlich eingegriffen. Das steht in Vers 35. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Der Sanherib hat gemeint, er sei unbesiegbar. Und nach dem übernatürlichen Eingreifen von Gott sind er mit seinem kleinen Rest von seinem Heer schockiert abgezogen. Das Wunder, das da passiert ist, das hat in der ganzen Region für riesiges Aufsehen gesorgt. Dann aber ist am Hiskia etwas passiert, wo er wahrscheinlich zuletzt damit gerechnet hat. Im Kapitel 20, in den ersten drei Vers, steht jetzt über den Hiskia: Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Vermutlich noch während der Belagerung von Jerusalem ist der Hiskia krank geworden, und zwar todkrank. Der Prophet Jesaja hat dem Hiskia müssen ausrichten, dass er sich auf den Tod vorbereiten soll. Er müsse sterben. Und da ist der Hiskia so richtig zusammengebrochen. Er hat es nicht verstehen können, dass Gott ihn schon so früh hat sterben lassen. Zu dem Zeitpunkt war der Hiskia erst 39 gewesen. Der Hiskia hat sich in sein Zimmer zurückgezogen, ist aufs Bett gelegt, hat sich zur Wand gekehrt, hat brüllt und Gott angefleht, er soll ihn doch noch ein bisschen leben lassen. Er sei doch so ein guter und treu und vorbildlicher König gewesen, der sich immer als Gesetz von Gott gehalten hätte. Und Gott hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Er hat dem Hiskia einmal 15 Lebensjahre geschenkt. Einfach angehängt. Mena, Gott hat sich sogar noch auf eine Art ein Spiel eingelassen. Wo der Hiskia nämlich gehört hat, dass er weiterleben kann, hat er um ein Zeichen gebeten. Einfach zum sicher sein, dass das jetzt wirklich stimmt. Unter uns gesagt, finde ich das fast ein bisschen unverschämt, dass der Hiskia ein Zeichen verlangt, so wie wenn er Gott nicht ganz vertrauen würde. Statt dass er jetzt einfach dankbar gewesen wäre, dass er weiterleben kann. Aber Gott hat sich auf das Spiel eingelassen. In den Vers 9 bis 11 steht, da ist der Prophet gekommen, Jesaja sprach, dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonne nur 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach, es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Wenn man sich überlegt, was da passiert ist, dann kann man wirklich sagen, dass da eins der spektakulärsten Wunder vom Alten Testament passiert ist. Weil Gott hat da in die Himmelsgeometrie eingegriffen und hat die Erdrotation nochmal umgekehrt, dass der Schatten nochmal zurückgegangen ist. Unglaublich. Und das nur, weil der Hiskia so unverschämt war, ein Zeichen zu verlangen. Jetzt die spektakuläre Befreiung von dem übermächtigen assyrischen Heer. Die wundersame Rettung aus dieser tödlichen Krankheit. Und jetzt auch noch das Zeichen vom Himmel mit dieser Sonnenuhr. Diese drei Sachen, die haben weit über Juda, also eigentlich in der ganzen Region, für ganz grosses Aufsehen gesorgt. Der Hiskia, der ist so populär geworden, dass sich Herrscherhäuser darum gerissen haben, den König Hiskia näher kennenzulernen. Der König, der das heutige Wunder erlebt hat. Und jetzt bis dahin steht in der Bibel nur Gutes über den Hiskia. Nur Positives. In seinen grossen Problemen, die er als junger König hatte, hat er sich immer an Gott gewendet und hat sich voll auf Gott verlassen und hat darauf vertraut, dass er ihm hilft. Und genau das macht uns der Hiskia zu so einem grossen Vorbild. Der Hiskia ist sich jederzeit bewusst gewesen, dass er ohne Gott gar nichts machen kann. Dass er ohne Gott völlig verkauft und verloren wäre. Aber jetzt, wo die grössten Probleme gelöst sind, jetzt, wo die Bedrohung durch den assyrischen König abgewendet ist, wo auch die tödliche Krankheit überwunden ist, jetzt stehen plötzlich auch negative Sachen über den König Hiskia. Zum Beispiel in der 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 25. Da steht, aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich, das heißt, er ist stolz geworden. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Der Hiskia hat nach diesen bedrohlichen Jahren eine richtige Blütezeit erlebt. Jetzt, als er am assyrischen König keine Steuern mehr zahlen musste, ist er steinreich geworden. In seiner Schatzkammer haben sich Gold, Silber und Edelsteine nur so angehäuft. Und gleichzeitig ist der Hiskia immer stolzer geworden. Stolz auf sich selber. Plötzlich hat er das Gefühl gehabt, er hätte seine ganze Macht und seinen ganzen Reichtum sich selber zu verdanken. Und dazu steht dann im Vers 31 von dem Kapitel, ich lese nach der Hoffnung für alle. Eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie sollten sich nach dem Wunder erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah. Ein Fürst von Babel, wahrscheinlich ein lokaler König aus dem Assyrischen Reich, hat seine Botschafter zum Hiskia geschickt. Auch er hat einfach ein bisschen mehr über die Wunder erfahren, die der Hiskia mit seinem Gott erfahren hat. Und voller Stolz hat der Hiskia den Botschafter von diesen Wundern erzählt und vor allem hat er ihnen noch so gern seinen ganzen Palast mit all seinen Schätzen drin gezeigt. Er hat sich von diesen Botschaften so richtig bewundern lassen. Und genau das hat Gott ihm übel genommen. Der Prophet Jesaja hat am Hiskia wegen dem müssen das Gericht ansagen. Und das lesen wir im 2. König, Kapitel 20, Vers 17 und 18. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Also alle Schätze werden mal nach Babylon weggeführt. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Das tönt so nach einer guten Stellung an einem Königspalast. Wenn jemand Kämmerer geworden ist, hat das meistens auch bedeutet, dass er kastriert worden ist. Das, was da steht, das heisst nichts anderes, als dass Gott beschlossen hat, sein jüdisches Volk auf Babel zu transportieren und dass all die Schätze von Babel ebenfalls müssen weggehen, dass alles zusammen in die Verbannung geführt wird. Und das, was ihm der Prophet da ausgerichtet hat, das hat der Hiskia nicht kalt lassen. Es hat ihn tief berührt. Es steht, dass er darauf habe, sich demütigen hätte und sein ganzes Verhalten, der ganze Stolz, zutiefst bereut hätte. Und da hat Gott die Katastrophe wenigstens um ein paar Jahrzehnte nach hinten verlegt. Der Hiskia hat also genau gewusst, was seinem Volk bevorsteht, dass es richtig Verbannung geht, aber er hat sich damit tröstet, dass das ja dann nach seiner Regierungszeit wird passieren. Wir tun heute, wir haben es gut heute. Wir können einfach so aufs Leben vom Hiskia zurückschauen. Und wir können die Lehre daraus ziehen, von dem, was der Hiskia in seinem Leben alles erlebt hat. Die ersten 14 Jahre von seiner Regierungszeit sind für den Hiskia eine mühsame und sehr ungewisse Zeit gewesen. Aber geistlich gesehen hat er dort eine blühende Zeit erlebt. Er hat immer die Nähe zu Gott gesucht, hat ihm treu gedient und hat sich voll auf ihn verlassen. Und Gott hat das Gelingen geschenkt. Also im ganzen Verhalten ist der Hiskia darum für uns ein riesen Vorbild. In diesen 15 Jahren, wo Gott ihm zusätzlich geschenkt hat, hat der Hiskia jetzt einfach weltlich gesehen eine blühende Zeit erlebt. Dafür ist es geistlich immer mehr bergab gegangen. Ich weiss nicht, was Gott über das Leben vom Hiskia denkt. Die Bilanz von der ersten Hälfte, die wäre makellos. Aber die zweite Hälfte, die 15 zusätzlichen Jahre, die trüben die Bilanz vom Hiskia ganz entscheidend. Uns steht es nicht zu, unser Urteilsbild über den Hiskia. Aber ich frage mich doch, ob sich Gott nicht bereut hätte, dass er am Hiskia nochmal 15 Jahre zusätzlich geschenkt hat. Ich glaube, dass der Hiskia tatsächlich zu lang gelebt hat. Was wir können machen, wir können aus der Lebensgeschichte vom Hiskia unsere Lehre ziehen. Meistens sind nämlich nicht die Jahre, wo alles problemlos läuft und wir unser Leben so richtig geniessen können, die geistlich gesehen wertvollen Jahre. Vielleicht stellen wir nachträglich fest, dass genau die Jahre, wo wir von lauter Problemen fast nicht weiter gewusst haben, wo wir fast ums Überleben müssen kämpfen, dass genau diese Jahre die geistlich wertvollen Jahre sind, da, wo Jesus uns besonders nah war, wo wir immer wieder sein Eingreifen hautnah erlebt haben. Das heisst nicht, dass wir uns nach Problemen und nach Katastrophen sehnen müssen, nur dass wir das Eingreifen von Gott ein bisschen öfters erleben können. Sicher nicht. Aber wir sollen darauf achten, dass wir eben gerade in den ruhigen und unbeschwerten Zeiten Beziehung zu Jesus nicht vernachlässigen. Und noch etwas möchte ich aus dieser Geschichte vom Hiskia lernen. Ich will nicht an der Länge von meinem Leben auf dieser Welt herumschräubeln. Ich mag es am Hiskia gönnen, dass er noch mal 15 Jahre leben konnte, aber ich bin überzeugt, dass die Lebensspanne, die Gott für mich vorgesehen hat, optimal ist. Mal abgesehen davon, dass die Hauptsache ja sowieso erst nachher kommt, mal im ewigen Leben. Und ich will von diesen Lebensjahren, wo Gott für mich in sein Buch eingeschrieben hat, nicht ein paar Tage wegnehmen und auch nicht ein paar Tage dazu anfügen. Ich will ganz bewusst darauf vertrauen, dass Gott ganz genau weiss, welche Länge für mein Leben optimal ist. Und genau das ist doch heute unser Problem. Die einen Menschen, die wollen ihr Leben abkürzen. Sie gehen zu Dignitas, weil sie einfach genug haben vom Leben oder weil sie Angst haben vor dem Altwerden. Aber möglicherweise bringen sich diese Menschen um die Chance, sich von Gott auf den Tod vorbereiten zu lassen. Mein Vater hat die letzten 10 Jahre von seinem Leben starke körperliche Schmerzen gehabt. Er hat aber gesagt, er möchte diese mühsame Zeit nicht missen, weil genau diese Jahre haben ihn auf den Tod vorbereitet. Und er ist im Glauben an Jesus gestorben. Es besteht aber auch Gefahr, dass unser Leben verlängert wird und dass wir unseren optimalen Abgang verpassen. Ein langes Leben ist sicher etwas Positives, wird in der Bibel immer wieder erwähnt, aber ich bin überzeugt, dass wir heute auch zu lang leben können. So wie es beim König Hiskia vermutlich der Fall war. Unser Gesundheitssystem ist heute so ausgereift, dass auch die schwersten Krankheiten und die schlimmsten Seuchen problemlos geheilt werden können. Und das ist natürlich auch durchaus positiv, aber es hat eben auch einen Nachteil. Ein Herzinfarkt hat vor 50 Jahren meistens den Anfang vom Ende bedeutet. Wenn heute das Herz nicht mehr richtig arbeitet, dann kann man es mit neuen Blutgefäßen versorgen und dann läuft das wieder bestens ein paar Jahrzehnte. Und wenn am Herz nichts mehr zu machen ist, dann kann man es auch mit einer Herztransplantation versuchen. Wir sind heute schon so weit, dass gewisse Menschen den Tod als eine Krankheit anschauen. Eine Krankheit, wo Wissenschaftler wie der Aubrey de Grey am Forschen sind, wie man diese Krankheit endgültig kann besiegen kann. So weit sind wir schon. Der Ulrich Balzani, ein deutscher Evangelist, hat sinngemäß etwa Folgendes gesagt. Früher schickte Gott dem Menschen einen Herzinfarkt, um ihn zu sich zu holen. Aber den behandeln wir heute medizinisch so gut, dass alles wieder bestens funktioniert. Dann schickte Gott dem Menschen einen kleinen Krebs. Auch den behandeln wir medizinisch ausgezeichnet. Was bleibt Gott da noch anderes übrig, als dem Menschen eine Demenz zu schicken? Es kann uns also ohne weiteres passieren, dass wir heute dank der Medizin viel länger leben, als es Gott für uns vorgesehen hat. Dass es über die Tage rausgeht, die Gott für uns in sein Buch eingeschrieben hat. Wenn wir recht verstehen, ich bin nicht dagegen, dass man zum Doktor geht, wenn man krank ist. Das mache ich auch. Selbstverständlich sollen wir von der fortschrittlichen Medizin auch profitieren können. Das ist nicht. Aber wenn wir zum Doktor gehen, wenn wir auf eine Therapie einsteigen, immer in Begleitung vom Gebet. So, dass Gott dabei ist, dass er mit der Entscheidung kann dabei sein kann, dass sein Wille geschieht und nicht der Wille der Mediziner. Es sollte einfach nicht passieren, dass die Ärzte bestimmen, wie lange wir leben. Unser Leben soll in der Hand von Gott bleiben. Und indem wir ganz bewusst das Gott überlassen, wie lange das soll unser Leben soll andauern, beweisen wir, dass wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen. Dass wir felsenfest überzeugt sind, dass das wahre Leben nach dem irdischen Tod dann erst richtig losgeht. Von übereifrigen Ärzten, die mir das Leben gegen den Willen von Gott verlängern wollen, kann ich mich vielleicht durch eine medizinische Verfügung versuchen zu schützen. Aber was sicher noch viel mehr hilft, ich kann Gott regelmäßig im Gebet mitteilen, wie wichtig dass es mir ist, dass er mich rechtzeitig zu sich einholt. Dann, wenn er es geplant hat. So, wie es mit den Tagen übereinstimmt, wo er ins Buch eingeschrieben hat. Und ganz so hat das auch der David gemacht. Der König David schreibt im Psalm 31, 15 und 16: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Geschichte über den König Hiskia. Und wir sehen einfach, wie du aus Vertrauen, wenn du das Vertrauen, wo wir auf dich setzen, ernst nimmst und richtig reagierst. Das heisst, der König Hiskia, er hat können anfangen, was er wollte. Es ist ihm immer gelungen, solange er ganz auf dich vertraut hat, dich um Hilfe gebeten hast. Du bist ein treuer Gott. Und hilf uns doch, dass wir von dem Leben vom Hiskia können unsere Lehre ziehen. Dass wir näher bei dir bleiben, dass wir uns auf dich verlassen und dass wir Hilfe bei dir holen, wenn wir Hilfe nötig haben. Und dann bitte hilf uns doch, dass wir einsehen, dass du eine optimale Lebenslänge für uns vorgesehen hast. Hilf uns, dass wir auch da einfach Vertrauen zeigen. Weil wir wissen, dass du eine bestimmte Lebenslänge vorgesehen hast für uns. Und dass wir es dir überlassen und nicht den Ärzten überlassen, wenn unser Leben soll zu Ende gehen. Ja, bitte hilf uns, dass wir uns auch in dieser Frage ganz auf dich verlassen. Das Heil kommt von dir. Du hast uns gerettet, du bist in unser Leben eingedrungen, hast auf dich aufmerksam gemacht und wir dürfen an dich glauben. Und Herr, hilf uns zu erfassen, was das bedeutet, wenn wir deine Kinder können sein, was da gegangen ist, was du für uns tun hast, was dich gekostet hat, und hilf uns doch, dass wir dankbar werden. Dankbar, wo sich auch damit zeigt, dass wir für dich unterwegs sind, dass wir dich gross machen wollen, dass wir dich können verherrlichen können. Danke, dass wir da nicht allein sind. Lob und Preis gehört dir allein. Amen.